Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Nana Kwame Adjei-Brenya ist 30 Jahre alt, geboren in den USA als Sohn ghanaischer Eltern. Er lehrt an der Syracuse University. Vor 2 Jahren erschien sein literarisches, sogleich preisgekröntes Debüt Friday Black, ein Band mit Erzählungen, die es jetzt auch auf Deutsch gibt und die in diesen Tagen nach den neuerlichen Fällen von Polizeigewalt in den USA ja wie Hammerschläge wirken. Wir haben Nana Kwame Adjei-Brenya telefonisch in New York erreicht. Guten Tag, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Brenya.
Hey, how are you doing today?
Wenn wir in letzter Zeit mit Schriftstellern aus New York City gesprochen haben, ging es um die schlimme Corona-Situation in der Stadt. Und jetzt kommt eine zweite, diese Tragödie hinzu, die Tode von George Floyd und jüngst Rayshard Brooks durch Polizeigewalt. Landes- und weltweit wurde und wird dagegen protestiert. Auch in New York gingen Menschen auf die Straße. Wie haben Sie, Mr. Adjei-Brenya, das selbst wahrgenommen in Ihrem Land, in Ihrer Stadt?
It's been something that's continuing to evolve, but I'm sort of proud of the mobilization. I think that it's funny because even amid the coronavirus, we saw.
Das Ganze befindet sich ja immer noch in einem Fluss, aber ich bin stolz auf den hohen Grad der Mobilisierung. Nun sind ironischerweise beim Coronavirus und den jetzigen Protesten ähnliche Ungerechtigkeiten im Spiel für die Menschen, die nun aber auch auf die Straße gehen. Es gab ja unter Afroamerikanern viel mehr Tote durch das Virus zu beklagen als bei anderen Ethnien. Uns war schon immer klar, dass für viele unser Leben anscheinend weniger Wert hat. Das war immer offensichtlich. Aber jetzt gibt es ein globales Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit und viele Menschen meinen, dass man das nicht mehr länger akzeptieren kann. Ich lebe ja in New York City und habe selber an den Protesten teilgenommen. Es ist so wichtig mitzuerleben, dass es einen Bewusstseinswandel gibt, dass man verinnerlicht, dass dieser Rassismus wirklich existiert. Bisher tolerierte man, dass Schwarze von Polizisten getötet werden, aber nun gibt es diesen Wandel. Die Welt sagt eindeutig, das kann man nicht länger akzeptieren.
The world is saying that's no longer acceptable.
Es gab ja viele solcher Tode in den letzten Jahrzehnten mit ähnlichen Protesten, die sind schnell wieder verklungen und das Ausmaß der Empörung scheint jetzt doch viel, viel größer zu sein und auch länger fortzudauern. Ist das eine andere, neue Qualität des Protestes?
I think what happened is it's a sort of accumulation.
Da hat sich vieles angestaut und der Tod von George Floyd hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Genug ist genug. Aber diese Wut und Frustration sind nicht ziellos und darauf bin ich gewissermaßen auch stolz. Es gibt jetzt einfach dieses globale Bewusstsein, dass der Protest eine Richtung hat. Wir verfügen jetzt über das Vokabular, uns zu artikulieren und können Ziele benennen. Wir wollen, dass die Polizei aufgelöst wird, dass sie finanziell nicht weiter so unterstützt wird. Man muss neu darüber nachdenken, was es ausmacht, in dieser Gemeinschaft zu leben, was aber bislang auch bedeutet, in einem Polizeistaat zu leben.
We're saying defund the police, abolish the police, which I absolutely believe in, and like getting the world to sort of reimagine what it means to live in a community and what it is to be in a police state.
Nachdenken muss man also auch, wie die Polizei in Zukunft aussehen müsste. Die Protestbewegung verfügt über diese Energie und Stärke. Außerdem wächst neben all der Frustration immer mehr die Einstellung, dass man nicht länger gewillt ist, diese Polizeibrutalität hinzunehmen und dass die durch die von Polizisten verübte Gewalt nicht länger anhalten kann.
Und nun, Mr. Adjei-Brenya, lesen wir hier in Deutschland jetzt Ihren Erzählungsband Friday Black. Er ist schon vor 2 Jahren in den USA erschienen, war dort ein großer Bestseller und hatte viel Resonanz erfahren. Vor allem die erste Erzählung in Ihrem Band, die wirkt jetzt wie ein radikaler Kommentar zur Aktualität. Ein Weißer ermordet 5 schwarze Kinder mit einer Kettensäge und wird vor Gericht freigesprochen. Und danach beginnen Schwarze, sich zu rächen und ihrerseits Weiße zu ermorden. Was ist das für eine Rachefantasie? Was wollten Sie damit ausdrücken?
Really, what I wanted to sort of convey with that story was just how much of a joke.
Ich wollte damit ausdrücken, was für ein Witz das politische und juristische Amerika für schwarze Amerikaner ist. Ich wollte auch diese Frustration zeigen. Es geht dabei um ein Land, das nicht bereit ist, das menschliche Leben wertzuschätzen. In dieser Story sind die Leute einfach völlig am Ende. Sie gehen durch einen Prozess, der es ihnen unmöglich macht, bloß weiter zu protestieren. Es geht hier um einen sehr speziellen Protagonisten, der wie in einer Bedienungsanleitung einfach einen Raum auslotet. Er ist sehr sensibel und versteht, dass sein Leben nur wegen seiner Hautfarbe weniger wert ist. Und in dieser Geschichte geht es auch darum, was passiert, wenn man sich dessen bewusst wird, was es bedeutet, in dieser Welt, so wie sie ist, ein Schwarzer zu sein.
The story is an exploration of what it means to be aware and black in the world as it is.
Das geschilderte Verbrechen, das ist so grotesk und absurd brutal, aber ganz rational und realistisch scheint dann die Begründung des Gerichts für den Freispruch. Der Mann wollte als guter Amerikaner nur seine eigenen Kinder schützen. Und solche Urteile hat es tatsächlich ähnliche und unzählige gegeben in der Vergangenheit. Ist die Justiz Ihrer Meinung nach genauso rassistisch, diskriminierend wie die Polizei?
Oh, 100%. Yeah, I think that like the police are sort of an arm of a larger systematic oppressive.
Ja, zu 100%, genauso rassistisch wie die Polizei. Denn die Polizei ist ja nur der verlängerte Arm eines Unterdrückungssystems. Die gesamte soziale, wirtschaftliche und politische Exekutive steht ja für den Gedanken der White Supremacy, also die Vormachtstellung der Weißen. Und auf lokaler Ebene ist die Polizei das ausführende Organ dieses Establishments. Amerika agiert ja auch auf internationaler Ebene als Unterdrücker und die Polizei verhält sich lokal ähnlich. Für mich war es wichtig, diese extreme Gewalt aufzuzeigen. Der einzige Unterschied zur Realität besteht darin, dass ich eine Kettensäge mit ins Spiel bringe. Aber mein Gedanke dabei ist immer der, du bist genauso tot, egal ob du nun mit einer Kettensäge getötet wirst oder durch ein Gewehr. In den USA werden Schwarze immer und immer wieder durch Gewehre oder auf andere Art und Weise getötet, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Darin liegt Brutalität und Horror. Ich wollte das satirisch betrachten, aber gleichzeitig darauf hinweisen, was das Leben für Schwarze in den USA ausmacht.
And I wanted to satirize that, but also be true to what is life in America.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, und wir sind im Gespräch mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Nana Kwame Adegbenra. Sein Erzählungsband Friday Black ist jetzt auf Deutsch erschienen und vor allem die erste Erzählung, die schockiert richtig mit ihrer Drastik und Gewalt. Dabei beginnt sie zunächst ganz harmlos. Emanuel, der Held, steht morgens auf, um sich für ein Bewerbungsgespräch fein zu machen. Und da lesen wir: An jenem Morgen ging es, wie jeden Morgen, schon bei der ersten Entscheidung, die Emanuel traf, um seine Schwarzheit. Und Emanuel hat dafür eine Skala dann von 1 bis 10, die er dann immer pro Tag bewusst einstellt. Ich habe Nana Kwame Adegbenra gefragt, ob er auch selbst mit solch einer Skala lebt.
Right, and so in the story, Emanuel's scale sort of represents, really for me anyways, his ability to understand how he's being perceived at all times.
In der Geschichte bedeutet es einfach, dass Emanuel mit Hilfe der Skala verstanden hat, wie er wahrgenommen wird. Im echten Leben ist diese Schwarzheit natürlich nicht quantifizierbar. Das lässt sich nicht auf einer metrischen Skala ausdrücken. Aber man versteht natürlich, welche Stereotypen damit assoziiert werden. Ich persönlich arbeite nicht mit einer derartigen Skala, aber ich weiß, was es bedeutet, wenn man sich anders bewegt, anders redet. Und je mehr man versucht, auf gewisse Art immer weißer zu werden, desto wohlwollender wird man auch im akademischen und sozialen Umfeld wahrgenommen. Genau darum geht es mir bei dieser Skala.
And I think that's why really the scale is sort of commenting on.
Alle ihre Geschichten, die handeln von Gewalt, Verletzung, überreizter Aggression auch. Ist Literatur für Sie ein Ventil für diese Gefühle?
Right. Sometimes it can be that. It's a place for me to express anguish or something, but
manchmal kann Literatur Ängste ausdrücken, aber eigentlich ist sie ein Ort der Zuversicht und des Friedens. Aber Hoffnung ohne Wahrheit ist für mich fast eine Lüge. Also Literatur ist für mich ein Ort, um Hoffnung zu kultivieren. Um aber zu dieser Zuversicht zu gelangen, muss ich auch das Dunkle sehen. Dann werden Fiktion und Schreiben ein Teil meiner eigenen Psyche. Um mir Hoffnungen zu leisten, muss ich auch in Abgründe schauen. Denn die Welt vor unseren Augen ist ja schon ziemlich düster.
But that's usually arrived through traversing a pretty intense darkness, because the world in front of us is pretty dark.
Wenn wir noch einmal auf die aktuellen Proteste zurückkommen, Mr. Ajay Brenya, Sie haben vorhin gesagt, wie stolz Sie eigentlich darauf sind, dass schwarze Menschen jetzt so laut ihre Stimme erheben und so viel Zuspruch erfahren. Bei früheren Bewegungen gab es ja politische Führer und Aktivisten, wenn man bei Martin Luther King anfängt, über Angela Davis, Malcolm X, die Black Panther. Heute fehlt eigentlich ja solche Persönlichkeiten. Wären sie wieder wichtig für die Nachhaltigkeit solcher Proteste und Diskussionen? Oder braucht es das eigentlich nicht mehr, solche ja, fokussierten Persönlichkeiten?
I think there's actually been a really like specific effort to decentralize these movements so that they are clearly the product of a sort of collective consciousness and not spearheaded by any particular individual.
Man hat sich wirklich besonders darum bemüht, diese Bewegungen zu dezentralisieren. Sie sind das Produkt eines kollektiven Bewusstseins und werden nicht von einzelnen Persönlichkeiten angeführt. Wie wir wissen, haben solche Anführer auch Grenzen und können so diskreditiert werden. Angela Davis lebt ja noch und auch heute noch bestimmt sie mein Denken, aber sie polarisiert auch. Und bei solchen Persönlichkeiten kommt es immer wieder vor, dass die Person die Message ist. Man reduziert dann die Idee auf ihre Protagonisten, die entweder diskreditiert oder oft auch ermordet wurden. Heute verbreiten sich Ideen durch das Internet viel leichter als in der Vergangenheit. Daher ist es einfacher, ein übergreifendes Bewusstsein zu entwickeln.
People who are doing this important work and these kind of important thinking, we have Martin Luther King, Angela Davis.
Wir haben Leute wie Martin Luther King und Angela Davis, die sich als große Denker erwiesen haben und verdeutlichten, wie sie sich die Welt wünschen. Darauf kann man aufbauen, auch auf einem kollektiven und lokalen Level. Es gibt einfach keinen Promi, auf den man sich dann einschießen kann. Denn die Opposition dieser neuen Protestbewegung würde das gewiss tun.
Because you know, of course, the opposition would do so if that existed.
Welchen Einfluss, welche Wirkung können Künstler, Schriftsteller erzeugen? Es gibt mittlerweile viele prominente schwarze Künstler, Spike Lee, der Regisseur, Autoren wie Colson Whitehead sind sehr berühmt geworden in letzter Zeit. Sie werden jetzt berühmt, Mr. Ajay Brenya. Was glauben Sie, hat Literatur hier auch eine Wirkung?
I think there's a lot of different ways that we can make a difference and sort of do our part in shaping the world you want to see. But for me, as a fiction writer, part of the primary way I think that we do it is by.
Wir können ganz unterschiedliche Art und Weise den Unterschied machen, indem wir das Bewusstsein schärfen. Aber für mich als einen Autor von Fiktion geht es vor allem darum, die Vorstellungskraft der Menschen anzusprechen. Dafür muss man den Willen und die Fantasie aufbringen, sich eine Welt zu imaginieren, die besser ist als die Welt, der man gegenübersteht. Man muss den Willen aufbringen, sich eine verbesserte Welt mit ganz konkreten Zielen vorzustellen.
To actual specific goals being achieved. And I think that as a fiction writer, often I'll imagine a world much, much, much worse and present that for us. And I hope in response.
Wir fiktionalen Schriftsteller beschreiben oft eine Welt, die viel düsterer und schlimmer ist als die, in der wir leben. Meine Hoffnung ist, dass als Gegenreaktion darauf sich der Leser eine viel bessere Welt wünscht. Und so kann Literatur, kann Fiktion uns auch an unsere kollektive Menschlichkeit erinnern. Viele Institutionen und Einrichtungen möchten uns vergessen lassen, was unsere Humanität ausmacht. Liebe dagegen ist etwas Nachhaltiges. Und wenn man einfach nur sein Herz öffnet, dann fühlt man das auch.
Wie viel Hoffnung haben Sie, Mr. Ajay Brenya, angesichts der Proteste, dass sich wirklich etwas ändert, bewegen wird?
Ich bin sehr hoffnungsvoll. Ich habe mich für Hoffnung entschieden, weil es um viel zu viel geht, als dass man einfach auf Hoffnung verzichten könnte. Ich weiß nicht, wann genau dieser Wandel kommen wird, aber er wird kommen. Und wir werden ihn in Echtzeit herbeiführen. Ich bin wirklich voller Zuversicht.
Vielen Dank, Mr. Ajay Brenya, für dieses Gespräch. Thank you for being with us.
Thank you so much. I really appreciate it.
Und das Buch, die Erzählung von Nana Kwame Adjei-Brenya, Friday Black, sind bei Penguin erschienen auf Deutsch mit 241 Seiten für 20 Euro, übersetzt von Thomas Gunkel. Und bei der Übersetzung unseres Gesprächs hat Jörg Taschmann geholfen. Auch ihm vielen Dank.